Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Was war das bitte für ein 18. Spieltag zum Rückrundenauftakt? Die letzte Partie ist vor wenigen Minuten in der Bayer-Arena abgepfiffen worden und wir wollen den Schwung aus diesem Spieltag direkt mit in unsere Folge nehmen. Fabi und Sören verzichteten auf ihren freien Tag, waren nicht auf der Fashion Week und sind jetzt auch schon zugeschaltet. Namen Sören, Namen Fabi, grüß euch.
Hallo zusammen.
Guten Abend, schön aus dem Keller heute wieder.
Wie geht's euch Jungs? Wochenende soweit gut verbracht?
Ja, auf jeden Fall. Du musst ja auf jeden Fall auch berichten, was du heute gemacht hast. Ich habe gehört, du warst, hast eine andere Sportart begutachtet.
Ja, ich musste mal, nach diesem spektakulären Samstag musste ich erstmal ein bisschen runterkommen, habe den Sonntag mit dem Tennisfinale zwischen Djokovic und Tsitsipas verbracht und bin dann nachmittags noch zum Leichtathletik-Event gefahren und bin da mal ein bisschen
runtergekommen. War denn die Alicia auch da?
Nein, Alicia war nicht da, aber die Gina war da und die Malaika war da. Es war ein,
ja. Vielleicht solltest du jetzt sagen, dass du beim Leichtathletik warst. Das hört sich irgendwie eher von den Namen her nach
irgendwelchen Etablissements an. Nein, das war es nicht. Nein,
war eine. Ja, zehnmal nochmal die Namen auf. Also los ging es mit Alicia, Gina,
Malaika.
Malaika.
Ich sehe schon, beim Fabi ist das Interesse an Leichtathletik auch nicht wirklich weit verbreitet. Nein, also es ist toller Sport. Völlig anderes. Stabhochsprung, Hürdenlaufen, Weitsprung, bunt gemischtes Rahmenprogramm. Und wenn man so die Athleten sieht, das sind schon, da ist schon die ein oder andere Maschine mit bei. Also kann man sich schon eine Scheibe vom Abschneiden. Nee, und jetzt gerade bin ich dann nach Hause gekommen und habe mir dann das letzte Spielchen angeschaut zwischen Leverkusen und Dortmund. Und wir können jetzt mal starten. Der Freitagabend begann mit dem Spiel RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Leipzig hatte unter der Woche dann schon ziemlich deutlich gewonnen auf Schalke mit 6:1. Und der VfB Stuttgart erkämpfte ein 2:2 oder bekam noch den 2:2 Ausgleichstreffer bei der TSG Hoffenheim. Ja, Fabi, die Leipziger konnten Druck erzeugen auf die Bayern, die erst einen Tag später das Topspiel gegen Frankfurt hatten. Und unterm Strich hat RB dann die nötigen 3 Punkte geholt. War ja eigentlich zu erwarten, aber die Art und Weise war dann schon ein bisschen glücklich, wie der Sieg zustande kam.
Ja, also es war jetzt auf jeden Fall nicht das Spiel, was man sich vielleicht im Vorfeld erwarten konnte. Ne? Also mit einer Leipziger Mannschaft, die sozusagen ersatzgeschwächte Stuttgarter überfährt. Ganz im Gegenteil, es ging auch ehrlicherweise, glaube ich, auch Stuttgarter sicher richtig ärgerlich los mit dem ersten Gegentor. A, war es für mich kein Foul oder kein Freistoß. Zweitens, die Art und Weise, die Mauer nur mit 2 Mitspielern zu bestücken. Fragwürdig. Und dann greift er auch noch daneben. Ist dann natürlich extrem bitter. Also zumindest meiner Meinung nach hätte man auf jeden Fall auch halten müssen. Ja. Meines Erachtens. Trotz alledem haben die Stuttgarter eigentlich, wie soll man sagen, trotz alledem aus ihren Möglichkeiten immer wieder relativ viel Potenzial auch schöpfen können, vor allem in der Offensive. Und sind dann ja in der zweiten Halbzeit sogar noch zum Anschlusstreffer gekommen. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Glück an so einem Tag kannst du da unter Umständen vielleicht sogar noch ein Pünktchen mitnehmen. Trotz alledem, Schwamm drüber, verdienter Sieg für Leipzig, alles in allem. Und mehr gibt es da von meiner Seite aus nicht zu sagen.
Ja, du hast gerade angesprochen, der VfB ja wirklich gut gestartet, hatte eine gute Chance noch, bevor die Leipziger in Führung gegangen sind. Castagnas war es da ja, der den Ball da am Tor der Leipziger vorbeischiebt. Und der Freistoß hätte man die Mauer sich auch sparen können. Ist ziemlich lange unterwegs, der Ball tippt vorher nochmal auf, aber hat so ein bisschen an so eine Bahnschranke erinnert. Hätte man definitiv halten müssen. Kann man da, glaube ich, als Torwartfehler dann auf jeden Fall festhalten. Über den Freistoß, Sören, hätte man auch vielleicht wieder den VAR mit hinzuziehen können, warum da wieder nicht eingegriffen wurde. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Naja, das kann ich dir sagen, weil es keine spielentscheidende Situation ist, wenn es um den Freistoß in mehr oder weniger
also im Mittelfeld geht. Okay, aber ich finde schon, wenn da hinterher aus dieser Situation sofort Postwenden das Tor entsteht, naja, kann man dann, da schon von der spielentscheidenden Szene sprechen, oder?
Ja gut, aber dann hast du das Problem, dass er zukünftig bei jeder zweiten, bei jedem zweiten V-Spiel eingreifen könnte. Also von daher absolut berechtigt, dass er nicht eingreift. Klar, war eine Fehlentscheidung, aber am Ende des Tages ging es um den Freistoß und da greift der VAR nicht ein.
Ja gut, das mit dem VAR-Einsatz. Ja, ich bin ja weiterhin da, dass die Vereine die Möglichkeit haben, ein, zwei Challenges mit reinzunehmen. Aber gut, vielleicht werden wir es ja irgendwann nochmal erleben. Ja, in der zweiten Halbzeit auch wieder ein guter Beginn für den VfB, hatten da auch wieder die Chance durch Nicolas Mattei zum Ausgleich. Ja, und Postwenden, zwei Minuten später, war es dann wieder Szoboszlai mit seiner überragenden Schusstechnik. Schöner Dropkick da vom 16-Meter-Raum zum 2-0. Und danach so, dann hat sich RB eigentlich relativ gut hinten eingenistet, defensiv stabil gestanden, der VfB bemüht und ja, RB wollte dann auf Konter spielen, ne?
Ja, genau, haben ein paar Gänge rausgenommen. Ich glaube, das war auch ein bisschen geschuldet, dass man ja auch, wie gesagt, unter der Woche beide Teams ja auch gespielt haben. Ja, und dann gab es ja diesen Elfmeter, den den VfB da nochmal rangebracht hat. Ich musste da wirklich auch erst auf die Zeitlupe achten, weil ich das gar nicht so gesehen habe, dass da Guardiol mit der Hand dran war. Auch eine Situation, finde ich, wo der VAR nicht eingreifen muss. Für mich ist das kein Elfmeter gewesen. Allerdings ja, hat Leipzig dann ja auch trotz oder Stuttgart trotz des Anschlusstreffers ja nicht wirklich mehr rankämpfen können an RB.
Ja, also so, es waren schon noch ein, zwei Chancen dabei, wo man sagen kann, glaube ich, wenn du mal einen guten Tag hast und da einfach effizient bist, dann schießt du da vielleicht auch ein zweites Tor, glaube ich, oder?
Ja, Qualitätsfrage, würde ich sagen, oder?
Da fehlten halt die Optionen.
Ja, oder? Okay, so ja, so ausgedrückt ist es richtig, aber es war jetzt nicht so, dass man, wie erwartet, der VfB da keinen Auftrag in dem Spiel hatte, ganz im Gegenteil. Also es waren schon ein paar Situationen dabei, wo man, denke ich, vom Potenzial her, von den Chancen, mit Sicherheit mehr hätte rausholen können. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann im Abschluss die Qualität, definitiv.
Ja, aber so alles in allem kann man, glaube ich, der Mannschaft von Bruno Labbadia auch bei dem Spiel wieder ja, zu einer guten Leistung gratulieren. Am Ende ja leider ohne Punktgewinn, aber auf der Leistung, da bleibe ich weiter bei der Meinung, kann man auf jeden Fall weiterhin aufbauen. Und am kommenden Wochenende, am Sonntag, empfängt der VfB dann zu Hause die Bremer. Und ja, da sollte dann vielleicht mal langsam der erste Dreier eingetütet werden. Beide Mannschaften unter der Woche auch noch im Pokal mit dabei. RB empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim. Und ja, der VfB muss nach Paderborn, die ja momentan in der zweiten Liga auch gut gestartet sind. Ja, bleiben wir bei den Verfolgern. Der SC Freiburg gewinnt ein ja, ziemlich kampfbetontes Spiel gegen den FC Augsburg. Zwei Teams, die eigentlich auf Augenhöhe agiert haben. Ziemlich intensives Spiel und am Ende, glaube ich, mit dem glücklicheren Ende eigentlich für den Sportclub, der sich eigentlich dank seiner Effizienz in der Chancenverwertung da hinterher dann doch noch, zumindest ergebnistechnisch, deutlich mit 3-1 durchsetzt. Ich glaube, das Ergebnis sagt da, glaube ich, nicht so viel über den eigentlichen Spielverlauf aus, oder?
Ja, absolut. Gerade du hast es angesprochen. Erste Halbzeit brutal effektiv. Ja, auch nach diesem 1-1 direkt zurückgekommen, quasi vom Anschluss weg. Und zweite Halbzeit war Augsburg dann schon besser, wollte den Ausgleichstreffer. Und dann halt kurz vor Schluss hat Freiburg alles klar gemacht. Aber muss man schon sagen, auch Augsburg bestätigt, dass er so ein bisschen aus den letzten Wochen sind auf jeden Fall da und voll drin im Abstiegskampf. Und das lässt auch aufbauen auf die nächsten Aufgaben.
Fabi, lass mal über das 1-0 sprechen. Also aus dem Winkel da noch zu treffen von Gregoritsch. Richtig schönes Tor mit ein bisschen Pech. Oder bei 9 von 10 Schüssen geht er wahrscheinlich am Tor vorbei oder gegen den Pfosten. Aber schönes 1-0, ne?
Ja, definitiv kann man so sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, nachdem du alles vorweggenommen hast, was ich da noch dazu sagen soll zu dem Tor.
Kannst du gerne noch auf die Führung der Freiburger eingehen. Denn so ein Tor sieht man ja auch nicht so häufig, oder?
Ja, vielleicht fangen wir erstmal dann auch noch übergeordnet an. Vielleicht sollten wir in dem Fall auch mal die Augsburger noch mal ein bisschen mehr in die Analyse nehmen. weil ich glaube, was man beim FC Augsburg im Moment sieht und im Generellen auch schon unter der Woche, war, dass da deutliche Steigerung vorhanden ist. Man hat das Gefühl, auch die Neuzugänge, dass die unfassbar schnell integriert wurden, oder?
Ja, gerade vorne Belio und in Kombination mit Berisha gefällt mir richtig gut.
Ja, und in Summe habe ich so das Gefühl, dass die Augsburger seit langer, langer Zeit endlich mal wieder wirklich eine ausgewogene Truppe auf dem Feld haben, die letztendlich auch das umsetzt, was der Trainer von ihnen will. Und das ist ziemlich gefährlich, vor allem für die Mannschaften in der zweiten Hälfte der Tabelle.
Unter der Woche ja ganz wichtige 3 Punkte zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Daher der FCA schon mit einer richtig guten Partie. Also die Mannschaft scheint Enrico Maaßen jetzt wirklich richtig gut eingestellt zu haben. Alle Spieler sind soweit fit. Ja, der ein oder andere Neuzugang wird da jetzt wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Wochen auch noch mehr Spielpraxis kriegen. Und ich glaube, der FCA hat da soweit auf dem Transfermarkt sich wirklich, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, richtig gut verstärkt. Und
also im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Das auf jeden Fall.
Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich glaube, man hat halt aus seinen Fehlern in den letzten Jahren, denke ich, gelernt.
Ja, denke ich auch. Anstatt 16 Millionen dafür einen rauszuhauen, der da nicht einschlägt, ne? Hat es, glaube ich, jetzt hier Belio jetzt in den ersten 3 Spielen schon richtig gut gemacht. Auch eine richtig schöne Sturmkante da vorne drin. Ja, aber der Sportclub jetzt auch nach dem Punkt unter der Woche gegen die Frankfurter und zuvor der Niederlage. Ja, jetzt auch wieder gefangen, bleiben oben mit drin. Ja, schönes Geschenk für Christian Streich auch, der Sieg. Ist ja jetzt Rekordtrainer des Sportclubs. Ja, schauen wir mal, wo es beim SC Freiburg weitergeht, der jetzt am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund gastiert. Und da sagte Christian Streicher schon hinterher im Interview, ja, Erwartungen hat er keine großartigen, ist er die letzten Jahre in Dortmund ja nie so häufig als Sieger vom Platz gegangen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, und der FCA empfängt am Freitagabend, am 19. Spieltag zum Auftakt Bayern 0 für Leverkusen. Ich glaube, das wird für die Werkself auch überhaupt kein leichtes Spiel werden. Ja, noch was zu dem Spiel oder wollen wir direkt zum nächsten Verfolger kommen?
Direkt weitermachen.
Ja, Fabi, die Mannschaft, hier oben weiter mit dranbleiben und das Spiel, wo wir, glaube ich, auch im Hinblick auf, was danach geschah, glaube ich, heute ein bisschen mehr drüber sprechen müssen. Ja, Berlin ist weiter rot-weiß. Union gewinnt das 5. Derby in Folge. Und danach gab es einiges an Chaos bei der Hertha.
Ja, also, was soll ich sagen?
Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ne?
Nein, doch, man fängt immer beim Positiven an. Und das Positive bei diesem Spiel war, dass man der Hertha zumindest in der ersten Halbzeit wirklich ein gewisses Engagement anrechnen muss. Ich glaube, phasenweise sogar ja auch noch in gewissen Situationen auch wirklich in Druckphasen übergegangen, wo man die Unioner dann letztendlich auch wirklich versucht hatte, in der eigenen Hälfte festzuzurren. Wie es dann halt nun mal oft im Fußball ist, die Mannschaft, die einfach einen Lauf hat, macht aus sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel. War die kalte Dusche kurz vor der Halbzeit. Die Unioner gehen mit einer Führung sozusagen in die Halbzeitpause. Zweite Halbzeit war für mich dann schon so, dass man die Gewichtung letztendlich die aktuelle Formstärke auch deutlich erkennen konnte. Union alles in allem sehr verdient die 3 Punkte mit nach Hause nimmt.
Also in Union wieder im Kollektiv, gerade defensiv, sehr, sehr gut und stabil gestanden. Ich glaube, war nur ein Abschluss in der ersten Halbzeit von Serda, wo der Schuss da, glaube ich, drüber ging über den Kasten. Und erst in der zweiten Halbzeit war es da so eine leichte Druckphase, sage ich jetzt mal, der Hertha, wo Rönnhoff dann ja auch zweimal gut parierte, ne?
Ja, es eigentlich, glaube ich, wenn das Tor jetzt kurz vor der Halbzeit nicht gefallen, glaube ich, wäre es so ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen. Stimmt aber schon, dass die Hertha gerade offensiv überhaupt nicht zum Zuge kam, aber das schließe ich mich Fabi auch an. Wenn man es positiv sagen will, ist ein deutlich besserer Auftritt gewesen als jetzt gegen Bochum und natürlich auch gegen Wolfsburg.
Aber vieles auf Zufall ausgelegt bei der Hertha. Ja, und das 1-0 war quasi die gleiche Kopie wie bereits unter der Woche, wo die Berliner ja zweimal nach einer Ecke in Kombination Trimmel und Doki da die Tore machen, so jetzt auch bei dem Freistoß. Ja, und hinterher der Konter eiskalt ausgenutzt und ja, wie Geraldo Becker sich da auf der linken Außenbahn durchsetzt, da hätte man auch mal beherzt, meiner Meinung nach, zum Trikot greifen können oder auch mal, ja, die Grätsche auspacken können. Ne? War schon relativ einfach, wie er sich da durchsetzt, oder?
Ja, Sir, bitte.
Aber war das kein, wie hättet ihr entschieden?
Nein, ich wollte es gerade sagen, hört sich auf, kein Foulspiel jetzt in dem Moment, bitte nicht. Ich wollte es echt gerade sagen. Wirklich?
Also ich muss sagen, die ersten zwei Zeitlupen, da habe ich wirklich gedacht, also der trifft ihn ja schon. Und also da hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert, wenn da der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden
hätte.
Aber
er ist doch zuerst am Ball.
Aber er trifft ihn schon klar am Fuß, oder?
Nachdem er den Ball gespielt hat.
Ja, er spielt ja den
Ball. Ja gut,
den
Ball. Aber
er verändert nur ja komplett, die Ballrichtung verändert er ja komplett. Und er trifft den Ball ja nicht nur minimal mit der Fußspitze, sondern er geht ja wirklich über den Ball drüber und trifft ihn dann, ja.
Ja, aber gut, ich kann ja nicht die Leute umholzen, obwohl ich den Ball gespielt habe.
Naja, also das ist beim besten Willen, also da bin ich komplett bei kein Foul.
Ich weiß jetzt nicht, wer wurde nochmal gefoult? Von Khedira. Ich weiß jetzt nicht, wer es genau war.
Kempf, glaube ich, war es.
Kempf war es. Aber ich meine, Kempf geht ja auch in Richtung Ball und hat da, meine ich, auch eine ziemlich offene Sohle, glaube ich, wie er Richtung Ball hingeht. Ne?
Ja, und er ist zu spät dran. Er ist zu spät dran. Wenn er als erstes am Ball wäre, dann rasiert ihn Khedira komplett. Ja?
Richtig, genau. Dann kriegt er einen Elfmeter.
Genau, aber wenn Khedira als erstes am Ball ist und weil einfach Kempf dann zu spät kommt, ich glaube, dann kann es auch kein Foul sein.
Ich denke auch, wir kennen ja alle die Situationen, gerade in diesen 50-50-Zweikämpfen. Wenn du da zuerst am Ball bist, ist es ja häufig so oder zwangsläufig so, dass du ja meistens danach, dann kurz danach auch den Gegner dann noch irgendwie mitnimmst, ne? Berührst und umtrittst, wie auch immer.
Ja, und sind wir mal ehrlich, also ich meine, das war doch früher immer das Geilste überhaupt, vor allem wenn du zum Tackling angesetzt hast, oder? Erst den Ball wegspielen und dann den Gegner einmal über die Klinge springen lassen. Das war ja das Schönste, was es gab als Abwehrspieler, oder nicht?
Auf jeden Fall. Du hast keine Karte bekommen, ja, weil du den Ball gespielt hast. Den Gegner
Gab kein Foul.
Ne, ja. Kein Foul. Gegner rasiert. Wenn du Glück hattest, ist er nur liegen geblieben, hat sich verletzt oder so. Ja, und du hast alles richtig gemacht als Verteidiger.
Also verletzt sein muss nicht sein, aber man konnte ihm auch noch ein paar nette Worte mitgeben.
Genau.
Ja, das war doch, damals war es ein Traum. Oder ist es heute wahrscheinlich auch noch?
Man hört da die alte Schule von Fabi raus.
Ja. Ja, Holzfuß, Bügeleisenschule. Ja.
Alles von Tuchel mit auf den Weg gegeben bekommen. Oder?
Ja, ganz gewiss, ganz gewiss.
Taktisch gut geschult, du weißt ja, normalerweise taktisch gut geschulte Spieler brauchen eigentlich nicht in Zweikämpfe gehen, ne? Siehe Philipp Lahm oder so.
Oder zumindest nicht auf dem Boden.
Oder nicht auf dem Boden, genau. Ja. Genau. Ja, das vielleicht erstmal zum Spiel. Unterm Strich, wie gesagt, ein 5. Erfolg in Folge für die Unioner.
Auch das ist schon auch Wahnsinn. Also jetzt muss man ja wirklich mal eine Lanze brechen. Ich meine, was die Unioner leisten jetzt, seit sie in der Bundesliga sind, ist ja sowieso außergewöhnlich. Aber dann eben auch jetzt so eine Serie bei den Derbys hinzulegen, boah, Chapeau, Hut ab, muss man echt sagen, richtig stark.
Ich hatte heute leider nicht die Zeit, aber ich hatte mir da so andere Derbys mal vor Augen gerufen, sei es Dortmund, Schalke oder was haben wir hier noch, die Kölner gegen Gladbach. Also dass da mal ein Derby jetzt über so einen langen Zeitraum wirklich immer mit dem gleichen Ausgang für die gleiche Mannschaft entschieden wurde, habe ich so jetzt ehrlich gesagt auch in keinster Weise irgendwie im Kopf. Also wenn da jemand irgendwie ein Derby hat, wo es auch ähnlich ist, kann er uns gerne schreiben, aber ja, ist schon beängstigend eigentlich, ne? Aber gut. Ja, und so, und dann kam es, Freddy Bobic wurde ja sowohl vor dem Spiel als auch nochmal nach dem Spiel nochmal bezüglich Sandro Schwarz gefragt, ob er fest auf seinem Trainerstuhl sitzt. Ja, und da hatte Freddy Bobic, glaube ich, noch nicht an seinen eigenen Stuhl gedacht, ne?
Ja, aber Sandro Schwarz, glaube ich, sitzt fest im Sattel und dafür musste dann Freddy Bobic gehen. Ja, die Gremien haben sich ja kurz nach dem Spiel beraten und sind dann zu dem Entschluss gekommen, wobei heute auf der Pressekonferenz hat ja der Präsident Kai Bernstein gesagt, dass das wohl schon eine Entscheidung sei, die vor rund einer Woche getroffen wurde und die spielunabhängig getroffen wurde. Dementsprechend war das zumindest für die Verantwortlichen bei der Hertha wohl schon klar, dass Bobic gehen muss, aber für Bobic, er war da nicht drauf vorbereitet.
Mhm. Ja, Fabi, was hält man davon, wenn sowohl das Präsidium als auch dann hinterher der Aufsichtsrat quasi einstimmig gegen dich stimmt, für die Entlassung stimmt? Dann hast du als Geschäftsführer Sport wenig Argumente. Ne? Friedi Bobic hat ja einen ziemlich schweren Stand, gerade auch nachdem Kai Bernstein da jetzt noch neu gewählt wurde. Hat ja auch einige altgediente Spieler und Verantwortliche damals entlassen oder sind damals gegangen, nachdem er da neu aufgeschlagen hatte. Fliegt ihm jetzt alles so ein bisschen um die Ohren. Ne? Ich meine, Pal Dardai ist damals gegangen, Arne Friedrich ist von selbst gegangen. Ja, dann von Bobic die Einkäufe, unter anderem mit Korkut, sind auch nicht wirklich geglückt, ne?
Jo, aber auch da kann ich dir sofort dazwischen grätschen, weil es gibt auch noch einen gewissen Herrn Duffner, der mit Sicherheit auch seine Karten im Spiel hat, bei Transfers beziehungsweise bei Verpflichtungen, was man heute von der Pressekonferenz, ich habe sie mir im Übrigen auch angeguckt, mitnehmen konnte, war, dass er wohl fest eingeplant ist, auch für die Zukunft. Diese dann natürlich auch mit allen anderen letztendlich erfolgreich zu gestalten. Ich habe es in dem WhatsApp-Verlauf schon mal verlauten lassen. Was im Moment bei der Hertha passiert, ist eigentlich populistischer Nonsens meines Erachtens, weil im Grunde genommen ein Präsident im Amt ist, der einfach dieses Business überhaupt nicht versteht, der gar keine Ahnung hat, letztendlich permanent nur mit Phrasen um sich schmeißt, die sich vor allem im Ultralager gut anhören. Das ist wenig Substanz, es ist wenig Fortschritt. Man erkennt gar nicht, für was der Club überhaupt steht. Jetzt auch die Personen mit Zecke Neuendorf und Benny Weber, oder?
Ja.
Die ins Amt geholt worden sind. Das ist die Einleitung vom Niedergang der Hertha. Ja, es ist ganz einfach so. Also mit so einem Präsidenten, du brauchst in der Managerrolle brauchst du jemanden mit Netzwerk, mit Charisma. Du hast Duffner, der ja vorhin auch schon erwähnt, seine Karten bei den Transfers im Spiel hatte. Ja, und jetzt dann eben alles auf dieses Jahr. Es ist ein Hertha-Kind oder es ist ein Berliner Junge, der die Hertha lebt. Ja, hört sich wahnsinnig geil an. Wenn die Expertise aber nicht stimmt, dann gehst du mit offenen Augen sozusagen in die zweite Liga und das ist da, wo die Hertha landen wird.
Punkt. Ja, waren heute auch beim Doppelpass viele Stimmen, die sich da wirklich nur negativ geäußert haben und bei Hertha auch wirklich wenig Hoffnung haben. Du hast gerade angesprochen, Friedi Bobic und auch Duffner, die Transfers, die da getätigt wurden. Viele sind ja mittlerweile auch schon wieder weg. Björkham, Lee, Maluida. Da ist Geld verschwendet, verbrannt worden in den letzten 2 Jahren. Hertha hat, glaube ich, mit dem Etat müssten sie, sagten sie heute auch, eigentlich um die Plätze 7 bis 8 mitspielen. Aber da sind ja horrende Honorare gezahlt worden, Gehälter gezahlt worden für die Spieler. Ne? Die lachen sich ja heute noch kaputt. Ne?
Und mit genauso kann ich auch sagen, dass ich Benny Weber kaputt lacht. Den hat man letztes Jahr, 22, Anfang des Jahres, hat man ihn gegen eine Abfindung rausgeschmissen.
Nee, und holt ihn jetzt für. Ist doch selber gegangen, oder? Meine ich das
nur? Nein, er musste gehen, weil Pablo Thiam den Job übernommen
hat. Okay. Ja. Okay. Genau. Und musste gehen, hat eine schöne Abfindung kassiert und irgendwann wahrscheinlich Freitagabend hat das Telefon geklingelt. Willst du nicht wieder zurückkommen?
Fabi, wir könnten wir wollen jetzt den Verein nicht nennen, aber das ähnelt so ein bisschen, ne? So Connection, so Kungelei untereinander kommen, wir holen uns alle altbekannten Freunde zusammen, dann kann uns keiner mehr was, ne?
Ja gut, aber das hat ja Bobic gemacht, also die Hertha übernommen hat. Er hat ja viele Personen mitgebracht und da seine Vertrauten installiert. Und ich war wirklich auch überrascht, beziehungsweise mich wundert es nicht, dass jetzt Bobic natürlich von vielen Experten auch im Doppelpass war, dass er heute so in Schutz genommen wird. Das ist ja ein Sumpf, ein Bundesliga-Sumpf, sage ich jetzt mal. Da kennt ja jeder jeden, gerade Leute wie Bobic, Effenberg, das ist ja alles eins. Und dementsprechend ist es gar nicht, deshalb sehe ich das auch komplett anders. Ich glaube, dass das wirklich auch eine Chance ist jetzt für die Hertha, eben auch mit diesem Präsidenten, er kommt nicht aus dem Fußballbusiness, aber wenn man ehrlich ist, und das fand ich, hat man heute auch auf der PK gemerkt.
Aber dann bitte ich dich nur, hör dich mal oder lies dir mal Hertha vorn durch.
Ja,
mach ich. Was die Hertha-Fans nämlich auch von ihm halten. Und da liest du ganz deutlich raus, dass Bernstein ein Präsident ist, der von seinen Ultras gewählt worden ist. Und diese Wahl, wie die damals stattgefunden hat, das gleicht eigentlich schon fast, ja, wie nennt man sowas? Einem Putsch, weil im Grunde genommen die Mitglieder oder die anwesenden Mitglieder im Vergleich der vorherigen Mitgliederversammlungen haben sich dann in dem Fall, glaube ich, fast verdoppelt oder verdreifacht. Nämlich nur, weil die Ultras zur Wahl erschienen und ihn dann letztendlich auch zum Präsidenten gewählt haben. Von den normalen Hertha-Fans, von allen Leuten, die da heute auch auf dem Podium mitsaßen, hat ihn keiner gewählt. Und auch die Aussagen heute auf der Pressekonferenz, boah, meine Güte, das ist eines Präsidenten nicht würdig, die Art und Weise, wie er sich gibt.
Ja, also ich bin komplett anderer Meinung, weil ich glaube wirklich, erstens zum Thema Wahlen, glaube ich, liegt es an jedem Mitglied selbst, dann den Arsch hochzukriegen und zu dieser Mitgliederversammlung zu gehen und selbst seine Stimme abzugeben. Und
dann nennen wir doch irgendwas, was seit seiner Amtszeit in einer gewissen Hinsicht, wo der Fortschritt ist. Es gibt keinen Fortschritt und alles, was er von sich gibt, ist: Wir haben die beste eine der besten Jugendakademien in ganz Deutschland. Ja, Pustekuchen. Da gibt's mindestens 6 Vereine auf Anhieb, die ich dir aufzählen kann. Wie viele Talente spielen denn aktuell aus ihrer Akademie in der ersten Mannschaft? Regelmäßig, ja, die kriegen Minuten.
Ja gut, er hatte natürlich auch, das darf man ja auch nicht vergessen, viele Altlasten, die er übernommen hat. Und die Vergangenheit schwebt ja noch so ein bisschen über der Hertha. Und ich glaube jetzt auch, und das kann man sicherlich auch Kai Bernstein anrechnen und den anderen Vorständen, die da jetzt auch heute auf der Pressekonferenz saßen. Ich glaube jetzt auch mit dem neuen Partner an der Seite. Ich glaube, man hat das mit Lars Windhorst vernünftig jetzt auch über die Bühne gebracht. Da steht jetzt ein neuer Investor vor der Tür.
Das Nächste, was ich dir sage, ist, er baut sich ein Team auf, wo er den geringsten Widerstand haben wird, seine Interessen durchzusetzen.
Aber das macht doch, aber komm, das ist doch in jedem Verein so.
Bullshit, sorry für den Ausdruck, weil am Ende des Tages, wenn sie wirklich um Hertha BSC gehen würde, dann würde ich mal ganz schnell meine eigenen Befindlichkeiten beiseite schieben. Und mir geht es nicht darum, dass er Bobic entlassen hat, weil ich meine, sorry, aber wenn du Bobic holst und das Erste, was er macht, er stellt Teil von Korkut ein, disqualifiziert, da hätte man ihn eigentlich auch schon rausschmeißen müssen. Aber mir geht es nur darum, dass es ein wunderbarer Verein ist, es ist ein Hauptstadtverein und da sitzt ein Mann in der Verantwortung, der einfach aus dem Verein nie das rausholen wird, was er vielleicht imstande ist zu leisten, mit dem ganzen Potenzial, was der Verein mitbekommt. Und das Einzige, was von ihm kommt, sind Durchhalteparolen. Und nicht mehr und nicht weniger.
Ja, aber ist es denn wirklich die Aufgabe eines Präsidenten, das operative Geschäft zu gestalten? Ich glaube, du musst.
Dann mischt er sich ja gerade offensichtlich sehr stark ein, ja. Ja. Nein, ist es nicht, die Antwort.
Nee. Ja, richtig. Und ich glaube schon, dass er jetzt eben das Team da jetzt auch so zusammengestellt hat. Und der hat ja auch klar, das fand ich ja eben, um das zu Ende zu bringen, auf der Pressekonferenz klar, wer sich zu den einzelnen Bereichen geäußert hat. Und dementsprechend finde ich schon, dass es jetzt auch an den Leuten liegt, die jetzt eben in Verantwortung sind. Auch an Benny Weber, klar, ist nicht einfach, gerade jetzt in der Zeit zu kommen, wo du nur 2 Tage hast.
Ja, und da sage ich dir auch eins, das war für mich eigentlich die Peinlichkeit schlechthin bei dieser Pressekonferenz. Weil meinst du wirklich, wenn beispielsweise ein Aki Watzke oder ein Oliver Kahn oder von mir aus ein Rudi Völler in seiner Zeit oder jeder andere Präsident, der aus diesem Podium ist, bei einer einfachen Frage einer Journalistin oder eines Journalisten weitergeben muss, weil er es einfach nicht beantworten kann. Und das ist einfach aufgrund der mangelnden Kompetenz. Und mehr möchte ich einfach zu diesem Chaos-Club eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Aber für mich ist es der potenzielle Absteiger Nummer 1 beziehungsweise 2. Und jetzt hoffe ich nicht, dass die nächste Woche auch noch 3 Punkte holen.
Wäre nicht das erste Mal nach so einer Kritik, Fabi, dass die Hertha danach uns plötzlich überraschte. Nächstes Spiel ist dann.
Ja,
Fredi Bobic hat natürlich jetzt auch Glück, geht zum Heimspiel bzw. Auswärtsspiel nach Frankfurt. Also auch relativ undankbar. Aber ich glaube, Ja, wir können festhalten, die nächsten Wochen würde es sehr, sehr spannend werden in und um Berlin. Und
ich glaube halt, um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass Sandro Schwarz nicht mehr lange im Sattel sitzt. Das Problem wird nur sein, dass sie im Moment keinen besseren haben.
Ja, ja, eben. Magath hatte kursiert ja heute plötzlich auch mal wieder. Und die nächsten drei Spiele, wenn man sich die mal vor Augen führt, das waren jetzt, glaube ich, Frankfurt, Dortmund und noch irgendwer, da ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt mit 6 bis 7 Punkten zu rechnen. Also die Luft wird auf jeden Fall in der Hauptstadt langsam immer dünner. Jetzt hast du noch 16 Spiele vor der Brust und ja, muss mal schauen. Jetzt soll ja am Transfermarkt nochmal 2-3 Mal zugeschlagen werden, obwohl ja wohl kein Geld da war zuerst. Ja, und 1-2 Spieler aus Frankreich, Yannick Westergaard, dann Maximilian Philipp als Berliner Junge. Man will den Berliner Weg gehen, hatte ich heute nur die Überschrift gelesen. Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Ja, aber das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist einfach nur populistisch, das hört sich nach außen hin gut an. Aber Maximilian Philipp, sorry.
Ja, ja, richtig.
Florian Niederlechner. Okay, und jetzt hast du noch 3 Tage bis zum Transferfenster, bis es schließt. Bis letzte Woche oder bis Mitte letzte Woche hat man sich mit dem Thema Transfers überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Und jetzt soll innerhalb von ein paar Tagen soll die Königslösung präsentiert werden. Das Einzige, was jetzt passieren kann, sind irgendwelche Notkäufe.
Ja, richtig.
Genau. Die dir im Zweifel wahrscheinlich nicht weiterhelfen würden.
Richtig, richtig. Denke ich auch. Ja, wie gesagt, lasst uns am besten mal weitermachen. Jetzt habt ihr euren Blutdruck auf jeden Fall an dem Abend nochmal richtig schön gepusht.
Glaube ich nicht, weil eigentlich habe nur ich meine Meinung gesagt. Sören hat ja nicht viel gesagt.
Ich durfte nicht ausreden.
Dann darfst du jetzt nicht halten, für den Rest.
Nein, nein, alles gut. Ich möchte nur sagen, dass ich das nicht so schwarzmalerisch sehe wie ihr beiden. Ich glaube, dass die Hertha die Saison nicht absteigen wird, dass sie wieder erfolgreich Fußball spielen wird. Und jeder Verein hat seinen Weg. Und wenn die Hertha jetzt ihren Weg als Hertha-Weg ausruft, dann bin ich auf jeden Fall dabei und unterstütze die Hertha.
Also Fabi, wir halten fest, Folge Nummer 64, Sören, Hertha steigt definitiv nicht ab.
Absolut. Ja, und somit nimmt er seine eigenen Bochumer auf Platz.
Ja, könnte. Ja, schauen wir
das
mal.
Das glaube ich nicht.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, lass uns aber, bevor wir auf Sörens Bochumer zu sprechen kommen, erst noch zu einer Mannschaft kommen, ja, die jetzt nur noch 3 Punkte vom VfL Bochum entfernt ist, die jetzt auch die nächste Niederlage kassierte. Die TSG Hoffenheim verliert zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison holen. Am Ende, ja, auch ziemlich deutlich mit 4-1. Das letzte Tor war ein Geschenk. Da hat die TSG schon alles nach vorne geworfen. Ja, aber die Luft für André Breitenreiter und die TSG wird auch langsam immer knapper. War ein Auftritt gerade in der ersten Halbzeit, ja, wo die Gladbacher ziemlich effektiv nach vorne gespielt haben. Und ja, Lars Stindl, Jonas Hofmann waren es die Gladbacher, die Borussia da auf die Siegesstraße brachten. Ne? Sowohl beim 1-0 als auch beim 2-0 schön zusammen kombiniert. Die Hoffenheimer Defensive da zweimal eiskalt erwischt und sah auch lange Zeit nicht danach aus, dass die TSG gerade im Offensivbereich da wirklich gefährlich wurde, gerade in der ersten Halbzeit. Ne?
Ja, und sie wurden ja dann teilweise auch ausgekontert zu Hause. Ja, bei Hoffenheim muss man wirklich sagen, dass es präsentiert sich wirklich derzeit wie ein möglicher Absteiger, trotz dieser Qualität, die ja im Kader ist. Wir haben letzte Woche über Rudi gesprochen. Ich glaube, jetzt haben wir alle gesehen, gerade gegen Gladbach, warum er eben nicht so oft gespielt hat. Ich muss auch sagen, Brooks, der ja aus Lissabon geholt wurde, ich weiß nicht, irgendwie jetzt gegen Gladbach 2-3 Mal das Abseits aufgehoben, war noch überhaupt nicht integriert. Also das sieht richtig schlecht aus. Und ich weiß gar nicht, was positiv für Hoffenheim spricht. Für Gladbach war es, glaube ich, wirklich eine dankbare Aufgabe. Und kommen jetzt auch wieder so ein bisschen in Tritt.
Ja, André Breitenreiter hatte zuvor in der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gesagt, ja, der Glaube ist da, dass wir das Spiel gewinnen. Ich bin überzeugt davon, Stimmung und Atmosphäre sind super, die Jungs brennen.
Ja, das sind ja auch Parolen,
ja. Ja, das, also davon hat man in der ersten Halbzeit auf jeden Fall überhaupt nichts gesehen. Ne? Und ja, das 1-0, wie das fällt, da schlägt Lars Stindl einen wunderschönen, traumhaften Diagonalball von der Mittellinie in den Lauf von Jonas Hofmann, der sich da gegen 2 Leute durchsetzt. Gegen Buchs unter anderem, eiskalt 1-0-Führung, 6. Saisontor für Jonas Hofmann und dann legt er ja auch nochmal in der 38. da 2-0 nach. Hat er ein bisschen Glück, dass ihm der Ball da vor die Füße springt am 16er. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt die TSG komplett harmlos. Ne? In der zweiten Halbzeit haben sie einen, immer weiter nach vorne gespielt, wobei die Gladbacher auch relativ viel Ballbesitz hatten. Und der Anschluss in der 80. Minute durch Bebou, ja, sollte dann die Aufholjagd gestartet werden, aber dann kriegst du halt postwendend ein, zwei Minuten später dann das 3-1. Ja, und dann war der Deckel eigentlich drauf für die auf dem Spiel. 3 Punkte vom Relegationsplatz jetzt entfernt, die TSG. Ja, mal schauen. Aus 8 Spielen 2 Punkte geholt. Ja, Fabi, könnte die TSG jetzt vielleicht das Team werden, das Überraschungsteam, was im Abstiegskampf plötzlich zu tun hat?
Also erstmal muss man sagen, zum Spiel glaube ich, Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch, sogar 2 Tore zu hoch. Ich glaube, der Anschlusstreffer, der war dann auch verdient, weil ich glaube, das war dann schon so eine kleine Druckphase, die Hoffenheimer dann hatten, dann folgerichtig auch zum Anschluss kamen. Ich glaube, da hat man dann auch in der Zeit auch gesehen, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Trotz alledem gebe ich euch beiden auch recht, in Summe viel zu wenig. Ja, was ist der Unterschied zu den anderen Mannschaften, die da hinten stehen? Ja, ein deutlicher Qualitätsunterschied würde ich im Kader schon noch festmachen. Die Frage ist nur, wie sie den Turnaround hinbekommen. Vielleicht ist es bei der Hoffenheimer TSG einfach so, du brauchst ein Erfolgserlebnis. Vielleicht gehst du auch mal in Führung, weil ich glaube, die letzten Spiele waren immer so, dass man zumindest eine Führung nicht lang halten konnte. Vielleicht tut das den Hoffenheimern einfach mal gut. Aber dass die in den Abstiegskampf reinrutschen, um es kurz zu machen, nein, glaube ich nicht.
Da wird es dann auf jeden Fall zu einem richtig spannenden 6-Punkte-Spiel am kommenden Wochenende sollen an der Kastropper Straße kommen. Und da muss der VfL sich auf jeden Fall ein bisschen rehabilitieren. Ja, für eine ziemlich deutliche Klatsche am Mainzer Bruchweg jetzt am Wochenende.
Ja, deutlich ist richtig. Also ich bin froh, dass wir den Podcast erst am Sonntagabend aufzeichnen, weil nach dem Spiel war ich schon ein bisschen angefressen. Also das war eine absolute Frechheit. Das war ein Rückfall in alte Zeiten. Defensiv unglaublich viele Fehler. Damit kommst du selbst in der zweiten Liga nicht wirklich klar und dementsprechend 5-2 hätte auch höher ausfallen können, muss man klar sagen. Die 2 Tore, die dann innerhalb von 2 Minuten gefallen sind für den VfL, haben es jetzt nicht unbedingt noch großartig spannend gemacht. Es war schlecht, kannst dich eigentlich nicht darauf verlassen, dass du jedes Heimspiel gewinnst, aber scheinbar macht die Mannschaft das und dementsprechend erwarte ich auch eine Reaktion am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim.
Ja, Mann des Spiels, Fabi, kann man, glaube ich, so festhalten. Auf jeden Fall Karim Onisivo, 3 Tore, 2 Assists, haben die Bochumer ganze Spiel über nicht in den Griff bekommen.
Nein, absolut nicht. Was bei den Bochumern auch noch zu erwähnen ist, schlechteste Abwehr der Liga. Konnte ich auch erst auf den zweiten Blick so wirklich glauben, mit 44 Gegentreffern. Aber das ist dann halt auch die Konsequenz, wenn du so ein Auswärtsspiel wie jetzt beispielsweise gegen Mainz hinlegst. Ja, man kann mit Sicherheit verlieren, aber dann 5 Dinger sich einschenken lassen, das ist einfach in Summe zu wenig. Kurzzeitig nach dem zweiten Tor hat man vielleicht auch noch so ein bisschen mal die Hoffnung gehabt, aber ja, die wurde dann schnell begraben. Ja, und am Ende des Tages muss es jetzt darum gehen, zu Hause Punkt für Punkt zu sammeln. Auswärts sich ein bisschen mehr zu stabilisieren in der Art und Weise, dass man nicht überall eine Packung bekommt. Und dann glaube ich aber nach wie vor fest daran, dass Bochum die Klasse halten kann.
Hm. Ja, aber in so einem Spiel, ne, da kommt dann alles zusammen. Nach das 2-0 war da, glaube ich, und gerade das 3-0 waren so Szenen. Onisivo dribbelt beim 2-0 in 16er rein, verstolpert da ja eigentlich schon mehr oder weniger den Ball. Die Bochumer bekommen den Ball da mit 3 Leuten überhaupt nicht geklärt und dann ist es Widmer, der da am schnellsten schaltet und aus kurzer Distanz 2-0 macht. Ja, und das, bei dem 3-0, da spielt Suarez einen Rückpass. Ich weiß nicht, wen er da hinten noch gesehen hat, ob der Ball zu Riemann kommen sollte. Da kommt dann keiner mehr hinterher. Onisivo sprintet dazwischen. Ja, und dann ist es das 3-0 schon nach einer halben Stunde. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, die im Kopf dann einiges mit dir macht, ne? Wobei, wenn der VfL dann nach dem 4-2-Anschluss dann den Kopfball da von Schlotterbeck, der ganz knapp vorbeigeht, da noch zum 4-3 über die Linie drückt, dann hast du noch, ich glaube, waren fast noch 10 Minuten, glaube ich, die da zu spielen waren. Ja, wer weiß, wie es da dann vielleicht nochmal spannend geworden wäre, aber ja, Karim Onisivo.
Ja, das,
krönt dann, glaube ich, mit dem 5-2, mit dem absolut schönsten Tor des Tages, dann ja, einen völlig verdienten Mainzer Sieg unterm Strich.
Ja, du darfst diese 20 Minuten oder lass es eine Viertelstunde sein, dann zum Ende des Spiels nicht schönreden. Das war ein richtig schlechter Auftritt. Wenn du so weiterspielst, ja, siehst du dich nächste Saison in der zweiten Liga wieder. Und da einige Spieler, ich glaube, die waren mit dem Kopf überhaupt nicht da. Dementsprechend konnte da auch keine Reaktion so wirklich kommen nach den Gegentoren. Also das ist nicht gut. Und ja, ob das gegen Hoffenheim besser wird, ich habe da so meine Zweifel.
Oh, okay.
Jetzt muss man einfach im Pokal mal ein Zeichen setzen und eine Runde weiter.
Das stimmt. Pokal, du hast es angesprochen, ja, Bo Svensson wechselte dann ja auch einige Spieler aus im Hinblick aufs Pokalspiel jetzt unter der Woche. Empfangen die Mainzer ja die Bayern, die momentan ja auch so eine leichte Ergebniskrise momentan haben. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und der VfL Bochum, Sören, der spielt im Pokal gegen
Dortmund.
BVB. Oh, okay. Auch nicht so leicht.
Allerdings erst übernächste Woche.
Übernächste Woche?
Ja. Ach, sind die auseinandergezogen? Sind
Zeit, genau, also ja, richtig, ja.
Versetzt. Ach, herrje, wegen Champions League auch, ne?
Das ist klar, weil dann... Ist doch neu jetzt,
dann ist dann wirklich Pokal zeitgleich mit Champions League? Weil die Bayern spielen also, ja gegen Paris dann.
Also oder? Wir spielen, also ja, ist richtig, ja. Ja. 8.2. Also, gegen Dortmund, ja.
Um wie viel Uhr?
Abends, 20:30, glaube ich.
Ach nee, dann ist zeitgleich Pokal und Champions.
Aber das ist das einzige Pokalspiel, was dann überhaupt noch an dem Tag ist. Alle anderen sind doch jetzt unter der Woche, oder nicht?
Das ist, Sekunde, ach nein.
Ach nee, Dienstag, die Bayern, die
ja, Dienstag. Sandhausen, Freiburg.
Genau, die Bayern ja, spielen am 14.2. Genau.
Ah, okay.
Also zwei Wochen, okay. Gut, dachte ja. Schon, also das kann ja eigentlich fast nicht sein, aber ja, dann geht das jetzt auch schon los, dass die den Pokal über zwei Wochen
schicken. Ja. Naja. Ja, und dann, Jungs, hatten wir noch ein Spiel am Samstagnachmittag. Der VfL Wolfsburg kann doch noch verlieren. Im 11. Bundesligaspiel hat es den VfL und die Mannschaft von Niko Kovac dann doch mal erwischt, nach zuletzt 6 Siegen in Folge und 10 ungeschlagenen Spielen. Ja, schafft Werder Bremen den Turnaround. Sieg nicht unverdient auch, würde ich sagen. Am Ende nach 4 Pleiten mit 2-1 gegen die Wolfsburger, die sich das, glaube ich, da in Bremen auch ja, ein bisschen anders vorgestellt haben. Bremen in der ersten Halbzeit eigentlich die Mannschaft, die ja schon zielstrebig und aggressiv nach vorne verteidigt hat, womit die Wolfsburger eigentlich überhaupt nicht so wirklich zurechtgekommen sind. Und dann gehen die Bremer noch ja mehr oder weniger glücklich. Da würde ich auch gerne mal eure Meinung hören, wobei ich denke, da sind wir diesmal alle einer Meinung. Ziemlich glücklich mit 1-0 in Führung nach einem Handspiel von Yannick Gerhardt. Also Fabi, Sören,
klar. Keine Ahnung.
Keine Hand, Fabi auch nicht, ne?
Wie bitte? Doch, Elfer, weil der Schiri gepfiffen hat.
Ach, den Spruch habe ich auch lange nicht mehr gehört. Nein, auf jeden Fall da. Niklas Füllkrug dann sicher verwandelt. Da gehen die Bremer dann mit 1-0 in Führung. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ja, die Wolfsburger haben da das Heft des Handels in die Hand genommen, übernahmen da das Spiel, mehr Spielkontrolle. Ja, aber die Bremer ließen da bis dato auch weiterhin nicht viel zu. Die Wolfsburger rannten an, aber kam nicht wirklich zu großen weiteren Abschlussmöglichkeiten. Und die Bremer dann mit einigen Entlastungsangriffen. Und einer von diesen war dann das 2-0. Schöne Kombination da über die linke Seite. Ja, und am Ende war es dann Patrick Weiser, der dann Niklas Füllkrug schön in der Mitte bediente und der sicher dann zum...
Mitchell Weiser, bitte.
Was habe ich? Habe ich Patrick? Ach, oh, ach du Schande, Patrick Weiser, ehemaliger Spieler aus Köln. Das ist ja Anfang der 90er gewesen. Stimmt. Ja, der Anschluss der Wolfsburger hinterher durch Paredes war dann, ja, kam dann zu spät. Und ganz wichtiger Sieg für die Bremer, die sich jetzt auch wieder ein bisschen Luft verschafft haben, unten im Abstiegskampf. Und ja, am nächsten Wochenende, wie schon gesagt, empfängt dann Werder Bremen, müssen dann die Bremer nach Stuttgart. Auch so ein 6-Punkte-Spiel für den Abstiegskampf. Ja. Und dann kommen wir zu der Mannschaft, Fabi, die momentan ja, sich ihre Probleme, ja, eigentlich sind die hausgemacht. Und kleine Ergebniskrise. Was halten wir vom 1-1 der Bayern gegen Eintracht Frankfurt?
Ja, sie erarbeiten sich ja nach wie vor Punkt für Punkt. sind nahezu unschlagbar. Ich habe heute, glaube ich, mal irgendwo gelesen, die einzige Top-Mannschaft in den europäischen Top 5 Ligen mit erst nur einer Niederlage. Ja, von daher hört auf, alles schlecht zu reden. Nee, was soll man dazu sagen? Es war wieder kein guter Auftritt unter der Woche schon. Ja, sehr, sehr ungenügender Auftritt gegen die Kölner, keine Lösungen gefunden. Ja, das Gleiche jetzt am Wochenende gegen Frankfurt eigentlich auch wieder. Viel Ballbesitz, trotz alledem extrem anfällig in Kontersituationen und ja, nahezu was ungewöhnlich für die Bayern ist, keine Torchancen oder sehr, sehr wenige. Und wenn, dann fehlt es an Effizienz und ja, für den Moment sieht es nicht gut aus. Drei Spiele, drei Punkte. Das ist viel, viel zu wenig. Polster verspielt, unglücklich nach außen bei den Interviews aufgetreten. Ja, und trotz alledem schwierige Wochen vor der Brust, aber ja, im Moment bin ich noch relativ entspannt.
Aber so vom Gefühl her, woran liegt's? Wir haben die Phase von, wie viele Spiele waren es? 10 Stück, glaube ich, vor dem WM-Break gehabt. Dann kommst du aus der Winterpause raus. Ich meine, andere Mannschaften haben ja das gleiche Problem gehabt, aber Oliver Kahn war es, glaube ich, er sagte, diese Leichtigkeit fehlt einfach, ne? Diese Zielstrebigkeit. Julian Nagelsmann war es, der sagte, wir müssen auch mal wieder im Zentrum die Bälle spielen, nicht nur über außen, wo dann der Gegner auch genug Zeit hat, sich wieder zu stellen, ne? Also waren jetzt dreimal Gegner, die ziemlich tief gestanden haben.
Ja, ich weiß, was man natürlich auch sagen muss bei den drei Spielen. Du hattest natürlich mit Leipzig und Frankfurt jetzt auch schon zwei Mannschaften dabei, wo du auch mal, wenn du einen guten Lauf hast, vielleicht auch mal ein 1-1 rausspielen kann. So ehrlich muss man sein. Trotz alledem zu Hause, Köln oder aber auch Frankfurt. Das Beängstigende war ja eher, dass aus dem Spiel heraus eigentlich so gut wie keine Torchance erspielt wurde. Der Ausgleichstreffer gegen Köln war ein Weitschuss von Kimmich aus, keine Ahnung, 30 Metern, aber zuvor, es gab ja keine Torchancen. Und genau das Gleiche war jetzt gegen Frankfurt auch wieder. Mhm. Und das ist unerklärlich bei der Qualität, die da auf dem Platz steht.
Es fehlt einfach dieser Schwung, finde ich, von hinten raus, ne? Nachdem sie die erste Angriffsreihe bzw. Pressingreihe überspielt haben, dieses Überfallartige. Meiner Meinung nach, wo sie nochmal so richtig Tempo aufnehmen und dann über die Flügel oder halt auch diese zielstrebigen Bälle ins Zentrum, die fehlen momentan, ne?
Ja, und was halt auch noch dazu kommt, dann kassierst du halt ein Gegentor. Ja, wenn du dann natürlich im 16er so ein Zweikampfverhalten wie Upamecano an den Tag legst, ja, das ist schon fragwürdig. Also das sieht man donnerstags beim Hobbyfußball in den letzten 10 Minuten, wenn die Luft ausging. Aber es war ja nicht mal eine Körpertäuschung oder irgendwie sowas. Er ist ja einfach nur mit einem Schritt vorbei und den Ball ins lange Eck. Und das sind halt auch Sachen, die musst du verteidigen. Mhm. Ganz einfach.
Ja, wobei bei der Szene, da ist ja heute auch mehrfach schon drüber gesprochen worden. Klar, du musst die Innenseite machst du zu, dass er da nicht zum Abschluss kommt, dass er da nur außen vorbeigehen kann.
Ja, klar. Aber das ist doch zu einfach. Das war ja.
Er muss einen Schritt näher auf jeden Fall am Mann sein, um da zumindest oben oberkörpermäßig ein bisschen Druck auszuüben, ein bisschen vielleicht beim Schuss zu behindern. Da hat er zu viel Platz, da braucht man nicht überreden. Aber das ist, glaube ich, der eine Meter, der ihm da fehlt, wo es dann zuvor zu Abstimmungsproblemen kommt. Ne? Die laufen ja, die Frankfurter zwei auf vier Bayern-Verteidiger drauf. Und dann laufen plötzlich drei Stück Richtung, wer war es, der da den Konter mit eingeleitet hat, der den Pass rüberspielt. Ich weiß es jetzt nicht.
Kamada, ne?
Kamada. Ja. Da laufen drei Leute auf den kleinen Kamada und Muani hat dann quasi dieses Zeitfenster, wo er dann plötzlich hinterher den Meter mehr hat, im Gegensatz zu Upamecano, ne? Ja. Abstimmungsschwierigkeiten, ja, Fabi oder Sören, ne?
De Ligt und Upamecano. Ja, ich glaube auch, dass man, ja, das ist natürlich jetzt schon ein paar Monate jetzt auch wieder her, das war ja schon auch am Anfang der Saison so, wo das Defensivverhalten nicht so gepasst hat. Also ich fand schon, dass die Bayern das in den letzten Wochen auch dann besser hinbekommen haben, aber das große Problem, also ich glaube, 1-1 verteidigen gegen Muani ist sicherlich immer schwer, aber ich glaube, dass du offensiv halt eben dann auch die Probleme hast. Wenn du jetzt drei Tore schießt, kann dir so ein Tor natürlich immer relativ egal sein. Nur das natürlich dann spielentscheidend.
Ja, die Chancen sind nicht da. Also das ist auch der Unterschied zur Krise in der Hinrunde meines Erachtens. Da war es ja eher so, dass man von der Chancenverwertung ja einfach nicht effizient genug war. Jetzt ist es aber so, dass wir ja, aus dem Spiel heraus kaum Torchancen kreieren, bis gar keine. Und am Ende des Tages dann eben uns gegen jeden Gegner ja, ein Tor einfangen. Was dann auch noch dazu kommt, ist übrigens Standardsituationen. Ja, ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die gefühlt ungefährlicher bei Ecken ist oder bei eigenen Ecken ist wie der FC Bayern. Das sind halt alles so Sachen, dass, wo ich sagen muss, ja gut, wenn du mal aus so eine Phase hast, wo aus dem Spiel heraus nicht viel geht, dann vielleicht mal über eine Standardsituation. Dann muss eben mal ja ein Eckentor her oder ein Freistoß oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ja, im Moment außer viel Ballbesitz und wenig Ideen sehe ich nicht viel. Trotz alledem glaube ich, es ist eine Frage der Zeit, bis der ja der Knoten platzt und dann sehen wir auch wieder einen anderen FC Bayern. Dafür ist die Qualität viel zu hoch.
Mhm. Oliver Kahn hat es ja schon angesprochen, lieber jetzt am Anfang nochmal so eine kleine Phase als dann zum Ende der Saison. Aber die nächsten drei Spiele, da haben wir dann Mainz Pokal, Wolfsburg und dann kommt ja, glaube ich, schon PSG. Da muss jetzt ziemlich schnell dann an den richtigen Stellschrauben gedreht werden, ne? Also sowohl im Umschaltspiel defensiv als auch vorne, nach vorne hin. Wird auf jeden Fall interessant werden, wie die nächsten Wochen da beim FC Bayern. Also ruhig werden sie auf jeden Fall nicht, ne? Da kann man ja, glaube ich, stark von ausgehen. Vor allem Niko Kovac jetzt am kommenden Wochenende, ja, wird da seine Mannschaft, glaube ich, auch richtig heiß machen. Ja, noch ein Satz zum FC Bayern, Fabio, oder erstmal für dieses Wochenende genug?
Wir könnten gerne über den FC Bayern sprechen. Also wie gesagt, aber ich glaube, das meiste hat man ja gesagt, aber ja, vielleicht nur auch nochmal Sorgen mache ich mir noch keine, absolut nicht. Ich meine, abgesehen davon muss man es ja auch mal sportlich sehen. Ist doch gut, wenn jetzt am 18. Spieltag wieder alles relativ spannend ist. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Quasi was würden wir denn sagen, wenn wir jetzt hier sitzen würden und die hätten 9 Punkte Vorsprung?
Ja, haben wir oft genug gehabt und ja, hätten wir uns die Hinrunde auch sparen können. Unterm Strich, jetzt fangen wir alle wieder bei Null an. Ne? Haben wir ja gesagt, ist quasi eine Saison in zwei Hälften und dann schauen wir einfach mal. Ne? Lasst uns doch unsere Zuhörer noch mal kurz teilhaben. Fabi, Sören, letzte Thema vielleicht. Ihr hattet euch ja richtig schön ausgetauscht über unsere WhatsApp-Gruppe. Ich habe euch da mal schreiben lassen, war sehr amüsant. Ich hätte mir das gerne als Sprachnachrichten angehört. Thema Julian Nagelsmann, da hattet ihr ja beide ja, ein etwas ja, eine andere Sicht drauf. Ist Julian Nagelsmann noch der Richtige oder könnte er da in arge Probleme bekommen?
Ja, also ich halte Julian Nagelsmann nicht für den Trainer, der in Zukunft bei Bayern arbeiten wird. Selbstverständlich hat Fabi da eine andere Meinung, ist ja auch okay, aber ich finde schon, klar kann man jetzt den Hinrundenstart nehmen als Beispiel, aber ich glaube auch schon in der vergangenen Saison, ja, er ist Meister geworden. Aber das, was unterm Strich halt dann auch zählt, sind die Spiele, wo es drauf ankommt. Paris wird jetzt entscheidend sein auch für ihn, Mainz wird entscheidend sein für ihn. Und was man auch einfach sagen muss, ich erkenne kein System bei Bayern. Wenn ich an die Zeit unter Guardiola oder Van Gaal denke, teilweise sogar Hansi Flick, das sind Mannschaften oder Teams, an die man sich dann natürlich auch später noch erinnert. Ich werde mich an diese Mannschaft oder an den Auftritt der Bayern in den nächsten Jahren nicht erinnern, wie es unter Julian Nagelsmann ist. Und von daher glaube ich, dass spätestens im Sommer sich da auch die Wege trennen werden.
Boah, ja, also wenn ich sowas höre, das, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist einfach unfair, so zu analysieren, weil es eben wieder auch eigentlich keine Argumente gibt, außer irgendwelche Gefühle oder Bauchgefühl, was man hat. Ich glaube, die Bayern, um ehrlich zu sein, in den letzten Jahren haben ja die wenigsten Tore kassiert, die Defensive auch stabilisiert und das war eins der großen Themen unter ja, Heinkes, Flick etc. Pipapo, genauso haben sie, glaube ich, wie viele erzielte Tore? 52 Tore. Ich glaube, in der Vorrunde auch ja, ein paar Spiele hingelegt, wo man wirklich sagen muss, ja, das kommt ein bisschen. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch in dem Podcast hier schon drüber gesprochen haben, so ein bisschen nahe an den Pep Guardiola-Fußball ran, von der Art und Weise, wie sie die Gegner auseinandergenommen haben. Deswegen, ja, sehe ich anders natürlich. Trotzdem, das Schöne am Fußball ist, man muss auch andere Meinungen respektieren. Man muss sie nicht immer gut finden, aber ich glaube, dass Nagelsmann für den Moment der richtige Trainer ist.
Man sieht halt nur teilweise, wenn die Kamera auf ihn zeigt, momentan rumort es so ein bisschen in ihm. Er ist mit vielen Sachen oder mit fast allem nicht wirklich zufrieden. Er weiß, woran es liegt, aber ich weiß nicht, ob er da nicht die Mannschaft wirklich richtig erreicht, ob er den falschen Ansatzpunkt wählt, ob es in der Mannschaft an sich irgendwie jetzt so momentan kriselt oder jeder da mehr mit sich selbst beschäftigt ist, kann natürlich auch sein. Ne? Also irgendein Grund muss es ja haben.
Ja, aber den kann ich nicht sagen. Ich glaube nur, dass es hoffentlich ein Grund ist, den man ja lösen kann. Und davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Dafür hat die Mannschaft halt in der Vorrunde auch phasenweise zu guten Fußball gespielt.
Ja, und am meisten Ruhe bekommst du ja bekanntlich 3 Euro ins Phasenschwein, ja, wenn du Sieger einfährst. Und ja, damit kann der FC Bayern dann ja unter der Woche erstmal im Weiterkommen mit dem Pokalspiel in Mainz ja, weitermachen.
Ich glaube, das ist es halt im Moment. Du hast halt nicht die richtigen Ergebnisse.
Ja,
ich meine, du kannst so ein Spiel jetzt wie in Köln unter der Woche, es ist halt hoch ärgerlich, dass du in der 4. Minute ein Standardtor kassiert. Ich meine, das kann dir immer passieren, jedem Gegner oder jeder Mannschaft. Ja, und dann bist du halt permanent da am Hinterherlaufen, um das Ergebnis zu korrigieren. Dann passt das eine vielleicht nicht zum anderen. Ja, und dann gehst du in so ein Spiel gegen Frankfurt, wo eigentlich lange Zeit alles darauf hindeutet, dass zumindest das Ergebnis stimmt. Ja, und dann stehst du halt jetzt in der Situation und jetzt kann es ja nur eins als Ziel geben, und zwar Ergebnisse, egal wie.
Richtig, richtig. Ja, dann lassen wir uns dann mal überraschen, wie es da bei den Bayern weitergeht. Kommen wir zu den beiden letzten Sonntagsspielen. Wir hatten es unter der Woche, der 1. FC Köln gewann da, holte einen Punkt in München und Schalke ging zu Hause. Ja, schon ziemlich deutlich, gerade in der ersten Halbzeit auch quasi schon mit erhobenen Händen vom Platz. 6:1 gegen RB Leipzig. Thomas Reis nach dem Spiel sagte, er will sowas in der Art und Weise nicht nochmal erleben. Man kann verlieren, aber alles, wenn man alles rausgehauen hat, und das war bei dem Spiel definitiv nicht der Fall. Heute war es auf jeden Fall der Fall. Es war das Spiel, wo man am Anfang an von ausgehen konnte, wo Steffen Baumgart auch darauf hingewiesen hatte, dass das nach dem Münchenspiel mit eigentlich das Schwerste für den ersten FC wird. Und ja, es waren zwei Mannschaften, die sich absolut nichts geschenkt haben. Es ging ordentlich zur Sache. Defensiv hatten es beide Mannschaften weitestgehend eigentlich gut im Griff, ließen wenig zu. Mit den besseren Chancen eigentlich sogar für Königsblau, die sowohl zu Beginn des Spiels schon eine super Chance hatten, durch den Kopfball von Jens, wo Schwelb überragend hält. Und auch in der zweiten Halbzeit war es dann hinterher auch nochmal die Schalker, die eine super Chance hatten. Alles in allem kann man mit dem Auftritt der Schalker auf jeden Fall zufrieden sein. Ein Punkt gewinnen. Ein Dreier hätte es vielleicht sein sollen, aber müssen schon eher. Ja. Aber alles in allem, mit dem Einsatz konnten sie auf jeden Fall mal wieder vor heimischer Kulisse zufrieden sein. Und der FC jetzt aus 3 Spielen nach der Winterpause jetzt mit 5 Punkten, kann sich die Mannschaft von Steffen Baumgart, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt beschweren. Von daher, ja, bei Schalke, überraschend vielleicht noch, Schwolo wurde da aus dem Tor rausgenommen. Ralf Fährmann tauchte mal wieder in der Startformation auf. Ja, Simon Terodde ersetzte frei vorne im Sturmzentrum. Ja, positiv vielleicht auch noch, Salazar ist nach seinem Knöchelbruch wieder mit zurück. Hat man, glaube ich, auch bei dem Spiel gesehen, dass er da gerade in der Offensive wieder ein bisschen mehr für Akzente sorgen kann. Ja, aber alles in allem, ja, hätte bei dem Spiel auf jeden Fall schon 3 Punkte rausspringen müssen.
Ja.
Ich weiß nicht, aber Schalke, Fabi, meinst du, sie werden sich mit Anstand aus der Liga allgemein verabschieden oder meinst du, da ist noch ein bisschen Resthoffnung?
Naja, also wenn ich jetzt das mit der Abstiegssaison vergleiche, dann sind es komplett 2 verschiedene Welten. Ich glaube, man hat halt einfach sehr wenig Möglichkeiten im Kader. Man versucht da irgendwie das Beste draus zu machen. Es gibt dann Spiele, die dann einfach so einen Ausreißer haben, wo man sich dann schon ja ein Stück weit an die eigene Nase fassen muss in der Art und Weise, wie man auftritt. Aber auch so heute ein Spiel, so ein Auftritt wie heute, vielleicht muss man ehrlich sein, und da ist halt für die Schalke einfach nicht wirklich viel mehr drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich wie in der Abstiegssaison das Gefühl hat, die Mannschaft gibt sich auf, ganz im Gegenteil. Und das ist das Wichtigste für den Moment. Und wir haben den 18. Spieltag. Wer weiß, was in der langen Rückrunde noch alles passiert, aber es deutet wenig darauf hin, dass es genügend Punkte geben wird am Ende der Saison, um über dem Strich zu stehen.
Ja, das letzte Fünkchen Hoffnung, wenn wir uns zurückerinnern, die Mainzer, Saison 2020, 2021, hatten sie nach 18 Spieltagen sogar nur 7 Punkte auf dem Konto. Das heißt, nochmal 2 weniger als die Schalker vor dem Spiel und schafften hinterher sogar noch den Klassenerhalt, ohne in die Relegation zu müssen. Also Wunder gibt es ja immer wieder und ja, das Wunder würde ich auf jeden Fall den Schalkern wünschen, ne? Ja, und im Abschluss des Spieltages machten dann Bayern 04 Leverkusen und Borussia Dortmund unter sich aus. Die Mannschaft von Xavi Alonso, die letzten Spiele, ja, mit aufsteigender Form, die letzten Spiele alle gewonnen. Ja, aber der BVB, relativ überraschend dann, für mich zumindest, gewinnt das Spiel dann unterm Strich 2-0, rückt wieder oben und mit ran und war schon dann eine Reaktion auf die zuletzt doch schwächeren Spiele, Fabi.
Auf jeden Fall. Also es war wieder ein guter Auftritt bei den Dortmundern. Passt im Moment vieles zusammen. Selbst wenn es nicht so gut läuft, dann stimmt das Ergebnis. Besser kannst du nicht in die Rückrunde starten. Heute natürlich dann so die Anfangszeit ein bisschen verschlafen, glaube ich. Und dann merkt man schon, dass da ja eine brutale Truppe auf dem Feld stehen kann, wenn sie Bock hat zu kicken. Die es immer wieder schafft, gefährlich auch zu werden. Heute war es dann aber auch so, in Summe, ich meine, klar, am Ende war es ein verdienter Sieg, definitiv, aber lag auch zum Teil daran, dass die Leverkusener halt einfach diesen letzten, ja, Biss oder die, genau, also es waren ja genügend Möglichkeiten für die Leverkusener auch da, also es war jetzt nicht so, dass die Leverkusener komplett unterlegen waren und keine Chancen hatten, ganz im Gegenteil, aber immer wieder, wenn es richtig gefährlich werden konnte oder war irgendwie so, ja, ein bisschen ungenau, nicht zielstrebig genug, nicht konsequent genug. Ja, und dann gehst du verdient mit einer 2-0-Niederlage nach Hause.
Ja, du hast gerade
angesprochen. Und die Dortmunder machen im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck, muss man sagen.
Hey, Leverkusen, du hast gerade angesprochen, Amiri hatte da schon nach 5 Minuten eine Riesenchance, wo er das Ausnetz trifft und dann auch die Chance von Diaby, wo er schön von Flo Wirtz in Szene gesetzt wird, ein Pass in den 16-Meter-Raum, bisschen leicht versetzt, den Kobel da überragend hält. Auch in der zweiten Halbzeit war es nochmal zweimal Kobel, der die Dortmunder da wirklich vorm Anschluss bewahrt. Ja, und danach, nach dieser Druckphase der Leverkusen in der ersten Halbzeit, ja, macht dann Karim Adeyemi nach Ballgewinn von Wolf. Das geht der Ball dann zu Brandt, flach vors Tor und da ist dann Adeyemi. Haller lässt das schön durch, richtig clever gemacht. Adeyemi steht dann komplett frei, schiebt den Ball dann zur Führung ein. Und danach hat der BVB das Spiel dann eigentlich auch ja, in den Griff bekommen. Leverkusen wenig Chancen bis zum Ende der ersten Halbzeit oder eigentlich gar keine mehr wirklich gehabt. Und die Dortmunder sind da richtig gut zu Ende gespielt bis in die Halbzeit rein. Und mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo die Leverkusener dann wieder besser aus der Kabine kamen, setzte dann ja, Bellingham bzw. Tabsober mit Eigentor ja in der 53. Minute das 2-0 nach. Auch in so eine kleine Druckphase der Leverkusen da schon wieder. Ja, und von da an war es dann wirklich defensiv sehr stabil vom BVB, was wir die letzten Wochen ja nicht so wirklich gewohnt waren. Aber da mussten das Spiel ja auch halt nicht mehr machen, so, ne? Da konnten sie sich halt defensiv ordnen. Gerade die Wechsel, Hummels kam dann später unter anderem auch noch rein. Ja, haben sie dann.
Wobei, ja, ich hatte das Gefühl, dass der richtig Bock hatte, oder? Kann das sein?
Ja, der wird wahrscheinlich auch noch ein Tennismatch heute Morgen geschaut haben. Und ja, wenn man so seinen Instagram-Kanal verfolgt, beschäftigt er sich momentan, glaube ich, mit allen anderen Sportarten, außer, naja, lassen wir das Thema mal. Das weiß man nicht. Man weiß ja, dass Mats Hummels allgemein ziemlich sportbegeistert ist, ne? Nein, aber unterm Strich ein ziemlich abgeklärter Auftritt dann in der zweiten Halbzeit des BVB. Leverkusen haben nochmal wirklich viel versucht, einige Chancen sich rausgespielt, waren bemüht. Ja, aber unterm Strich hat der BVB, wir haben es gesagt, defensiv dann wirklich doch schon gut gemacht.
Ja, kein Gefühlskalt, was Ruhrpott-Konkurrenten betrifft. Nein, also ich glaube schon, ja, dass sie heute natürlich auch wieder sich auf Kobel verlassen konnten, weil ich muss schon sagen, dass Leverkusen auch wirklich bemüht war, wenn ich auf die Torschussstatistik sehe, 21-7. Spricht das ja schon ein deutliches Zeichen, aber sie haben es dann eben so über die Bühne gebracht und das ist dann schon gut. Und wenn man auf die Tabelle guckt, 3 Punkte nur noch Rückstand auf Platz 1, 2 auf Platz 2, also von daher haben sie einen Lauf und das hätte ich ihnen in der Form auch nicht unbedingt zugetraut.
Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht, nicht wahr? Ja, Sebastian Haller ja auch in der Anfangsformation gestanden, ist glaube ich auch, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, eine richtig schöne Geschichte. Der wird dem BVB wahrscheinlich die nächsten Wochen auch noch das ein oder andere Türchen knipsen. Ja, kommen wir, Fabi, zum Gewinner des Spieltages, zum Abschluss der Folge. Ist schwierig, oder? Oder ist es eigentlich eher nicht schwierig heute?
Heute ist es sehr schwierig, glaube ich. Eigentlich kann es ja nur die Hockey-Nationalmannschaft sein, die heute, by the way, Weltmeister wurde.
Das stimmt, das stimmt.
Und wenn man oder vielleicht die Frauen-Bundesliga, die nächstes Wochenende zurückkehrt aus der
So, und beim dritten Versuch findest du jetzt bestimmt auch noch was Positives bei diesem 18. Bundesligaspieltag.
Union Berlin. Also, sorry, aber ich war mein dritter Versuch Union Berlin. Derby-Sieger zum fünften Mal hintereinander. Bayern-Verfolger Nummer 1 und von daher mein Gewinner des Spieltags.
Und jetzt kommt's hören.
Ja, mein Gewinner des Spieltages ist völlig überraschend. Kai Wernstein und Hertha BSC. Neuer Wind, frischer Wind. Ich glaube schon, dass das jetzt nochmal ein Aufbruch sein kann, erfolgreicher Fußball zu spielen. Deutschland braucht wirklich einen starken Hauptstadtclub, der auch ein bisschen polarisiert. Und das ist für mich nicht Union Berlin, sondern dann doch eher die Hertha.
Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du hast recht.
Wir werden uns in ein paar Wochen dann bei der nächsten Hertha-Krise wieder auf Sörens Gespräch dann einführen. Ja, ich springe bei Fabi einfach mit auf, wer ein Derby gewinnt zum fünften Mal hintereinander und jetzt für das nächste halbe Jahr wieder erstmal Ruhe in der Stadt hat, kann nur Union Berlin sein an diesem Wochenende. Eisern Union, genau. Ja, unsere Tipps vom Wochenende waren so lala, sage ich jetzt mal. Da kommt die Auflösung jetzt morgen früh. Und wir starten dann einfach mal jetzt mit dem kommenden Spieltag. Da kann der Fabi gerne den Auftakt machen mit seinem FCA gegen Bayer Leverkusen.
Ich sag 2-1 nach Verlängerung für Leverkusen.
Für Leverkusen, okay. Ja. Sören, 6
Punkte. Also wir sind bei Pokal, oder?
Nein, sind wir bei... Das war das Ligaspiel.
Ach so, ja, da gibt es keine Verlängerung.
Mit Elfmeterschießen.
Ist dir jetzt gar nicht aufgefallen.
Ha? Ich habe gesagt, ich habe mir das schon gedacht, lass ihn einfach mal reden, der weiß, ja. Weiß eh nicht, was er da macht. Ja, so. Und 6-Punkte-Spiel. Fabi kriegt dich nicht mehr ein, muss langsam ins Bett, hör mal. So, und dein VfL Bochum?
2-1 gegen Hoffenheim.
2-1 gegen Hoffenheim. Köln und RB trennen sich 1-1. Und Fabi, Topspiel im Signal Iduna Park. Dortmund gegen Freiburg.
Ohne Elfmeterschießen.
Ergebnis nach einer Halbzeit.
Ja, doch, wird eine ganz klare Sache für Dortmund, um ehrlich zu sein. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es sich komisch anhört, aber das wird ein 4-5-1.
Boah, wow, okay. Ja, so, und dann kommen wir zu deinem neuen Lieblingsverein.
Hertha BSC. 3-2 gegen Frankfurt.
3-2 oder 2-3?
Ja gut, 2-3.
2-3, okay. Gut. Union setzt seinen Höhenflug auch weiter fort, gewinnt ihr Heimspiel zu Hause gegen Mainz mit 2-0 gegen Mainz. So, dann haben wir das Samstagabend-Topspiel noch, Fabi, für dich. Gladbach-Schalke.
Das ist Topspiel.
Ja.
Meine Güte. Ja. 3-0.
3-0. Ziemlich deutliche Sache. Somit kommt Sören noch zum Genuss, Stuttgart zu tippen gegen Bremen.
1-2.
1-2. Und ich beende den Spieltag mit einem... Ach, das ist schwierig. Da würde ich ja lieber nochmal Fabi tippen lassen. Aber ich tippe... Beim Wiedersehen mit Niko Kovac und seinen Bayern tippe ich auf der Knotenplatz auf ein 1-3 der Bayern. Ich hoffe, das ist im Fabis Sinne. Der hatte ja für dieses Wochenende auch schon nicht so gute Gefühle, was das Bayern-Spiel anging.
Ja, das stimmt. Ja.
Ist ja auch fast bestätigt worden. So, der Sonntagabend neigt sich dem Ende. Fabi, bei dir wird es wahrscheinlich heute Abend zum Ende noch auf Football hinauslaufen, gehe ich mal stark von aus.
Yes, die 49ers.
Yes,
absolut. 49ers gegen Eagles.
kommen wir jetzt gleich pünktlich zum Kickoff. Und beim Sören weiß ich nicht, was da
heute wird. Heute wird der Dschungelkönig gekrönt.
Ach, das ist heute. Ja, dann. Gut, gut. Ihr seht, jetzt geht es dem Ende entgegen, wenn wir über das Dschungelcamp sprechen. Deswegen machen wir jetzt die Folge besser zu. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Hat Spaß gemacht, Jungs. Euch einen angenehmen Wochenstart. Und bis dann mal.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.